Nun stellt sich die Frage, ob nicht auch Frauen einen ähnlich gearteten Besitzanspruch über ihre Partner erheben können. Auch Frauen können krankhaft eifersüchtig sein, auch Frauen töten, wenn auch viel seltener als ihre Männer. Welche Rolle also spielt das Geschlecht beim Tötungsdelikt? In ihrem bereits erwähnten Buch »Macht, Nähe, Gewalt« weist die Psychologin Luise Greuel auf eine wichtige Tatsache hin. Wenn Frauen ihre Partner töten, spielen Eifersucht bzw. Besitzansprüche keine oder allenfalls eine marginale Rolle. Laut Greuel bringen Männer ihre Partnerinnen bzw. Ex-Partnerinnen mehrheitlich um, um eine Trennung zu verhindern. Frauen dagegen töten ihre Männer eher, um sich aus einer Beziehung zu lösen. Ein Mord ist für Täterinnen demnach oft ein Befreiungsschlag. Kriminalhauptkommissar Stefan Harbort, Autor des Buches »Wenn Frauen morden«, fasst das in einem Interview mit dem Tagesspiegel so zusammen. Während Männer größtenteils morden, um ihre Opfer zu beherrschen und zu vernichten, töten Frauen, um sich nicht weiter beherrschen zu lassen. Viele Frauen ermorden ihre Partner, um eine Beziehung zu beenden, in der sie geschlagen oder erniedrigt wurden. Täterarbeit. Wenn nun auch Männer, die nie gewalttätig waren, wie im Fall von Mattia S. aus Italien, zu Frauenmördern werden, heißt das dann, dass jeder gewalttätig oder gar zum Mörder werden kann? Die Psychologin Anja Steingen glaubt das nicht. Menschen, die nicht bindungsängstlich sind und ein gleichberechtigtes Geschlechterbild haben, haben ein viel geringeres Risiko, Gewalt auszuüben. Wie lässt sich also gegensteuern, um Femizide zu verhindern? Steingen plädiert dafür, möglichst früh Geschlechtergerechtigkeit zu thematisieren, schon im Kindergarten und in Schulen. Kinder, glaubt sie, sollten früh lernen und üben, wie man mit Konflikten umgehen kann, was Selbstbestimmung bedeutet, welche Rechte Mädchen und Frauen sowie Jungen und Männer haben. Dazu gehöre auch, dass Familien und Kinder, die häusliche Gewalt erleben, frühzeitig Hilfe erfahren. Und dass gesellschaftliche Risikofaktoren wie ungleiche Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen abgebaut werden. Für Männer, die bereits gewalttätig waren, bietet Steingen seit Jahren Antigewalttrainings an. Diese richten sich an Frauen und Männer aller Altersstufen. Doch die Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt unterscheidet sich sehr von der Arbeit mit Männern, die sich etwa auf der Straße mit einem anderen Mann geprügelt haben. Täterarbeit ist ein essentieller Baustein, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und Femizide zu verhindern. Denn nur wenn Täter ihr Verhalten erkennen und ändern können, werden sie nicht wieder gewalttätig. Täter häuslicher Gewalt können sich freiwillig zu einem Antigewalttraining anmelden oder die Maßnahme von einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft verordnet bekommen. Manche erfahren durch die Polizei, das Jugendamt oder eine Beratungsstelle von den Angeboten. Ein klassisches Antigewalttraining läuft bei Steingen so ab. Zuerst führen die TherapeutInnen Einzelgespräche mit dem Täter, den sie potenziell ins Trainingsprogramm aufnehmen möchten. Es geht darum, den Mann und seine Lebensgeschichte kennenzulernen sowie seine Logik zu verstehen. Wir fragen ihn, wie er selber seine Gewalt oder seine Lebensumstände erklärt, erläutert Steingen. Falls noch Kontakt zwischen ihr und dem Täter besteht, wird auch die Partnerin zu einem Einzelgespräch eingeladen. In dieser Phase führen die TherapeutInnen die Diagnostik durch, um zu entscheiden, ob eine Person überhaupt ins Täterprogramm passt. Dieses besteht in der Regel aus 50 Gruppenstunden. Die Gruppe, die 8 bis 10 Männer umfasst, trifft sich einmal in der Woche für 2 Stunden. Dort werden Themen bearbeitet wie Männer- und Frauenbilder oder die Folgen der Gewalt für das Leben des Mannes, der Partnerin und der Kinder. Es wird geübt, wie man Gefühle zum Ausdruck bringen und Konflikte bewältigen kann, ohne dabei gewalttätig zu werden. Eine Person, die an einem solchen Antigewalttraining teilgenommen hat und dieses erfolgreich abgeschlossen hat, ist Andreas, der in Wirklichkeit anders heißt. Andreas ist kein Mörder. Er hat seine Freundin während einer Auseinandersetzung am Hals gepackt, sie aber wieder losgelassen, als er merkte, dass sie sonst keine Luft mehr bekommen hätte. Hätten wir für dieses Buch mit einem Femizidtäter sprechen sollen? Dagegen spricht, dass in der Berichterstattung der Fokus häufig auf den Tätern liegt. Außerdem stellt sich die Frage, ob man einem Mann, der seine Partnerin oder Ex-Partnerin umgebracht hat, wirklich so viel Raum geben möchte. Viele Täter sind unreflektiert, gestehen selbst vor Gericht ihre Schuld nicht ein oder schieben ihrem Opfer die Schuld zu, indem sie sich mit Sätzen wie »Sie hat mich provoziert« oder »Sie wollte sich trennen« verteidigen. Wünschenswerter wäre ein Gespräch mit einem reflektierten Femizidtäter gewesen, der seine Schuld anerkennt und seine Tat einordnen kann. Doch an so jemanden heranzukommen, ist gar nicht so einfach. Der Leiter eines Anti-Gewalt-Trainings vermittelte uns schließlich den Kontakt zu Andreas. Andreas ist kein Femizidtäter, aber er ist ein positives Beispiel für einen Mann, der sein eigenes gewalttätiges Verhalten rechtzeitig erkannt hat. Er hat über seinen tätlichen Angriff auf seine Freundin nachgedacht und sich dafür entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Er hat selbst nach einer Antwort auf die Frage gesucht: Warum habe ich das getan?